Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio jetzt Bernhard Kempf. 1076, so hoch ist zurzeit die 7-Tage-Inzidenz in Berlin. Und obwohl der Wert leicht steigt, ändert sich die Fahrtrichtung der Politik nicht. In Berlin und Brandenburg, da fallen vom Wochenende an die meisten Corona-Maßnahmen weg. Beide Landesregierungen aber wollen von der sogenannten Hotspot-Regelung Gebrauch machen, sollte das notwendig werden. Mehr dazu von Sebastian Schöbel aus der landespolitischen Redaktion.
Dass sie mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes unzufrieden sind, das haben die Länder bereits mehrfach deutlich gemacht. Zuletzt bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag. Doch ein Vorstoß, die Corona-Maßnahmen doch noch einmal zu verlängern, scheiterte am Widerstand der Bundesregierung. Damit fallen in Berlin am 1. April die meisten Eindämmungsmaßnahmen weg. Geblieben ist den Ländern nur ein sogenanntes Basisschutzpaket. Genau das hat der Senat nun beschlossen. Demnach gilt ab 1. April nur noch im ÖPNV sowie in Gesundheitseinrichtungen, also Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheimen, die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. In Krankenhäusern, aber auch in Unterkünften für Asylbewerber und Geflüchtete sowie in Pflegeeinrichtungen gilt weiterhin die Testpflicht. Getestet wird auch weiterhin an Berlins Schulen, dreimal wöchentlich und auch bei Geimpften und Genesenen. Für Kitas soll die Bildungsverwaltung ebenfalls eine Testregelung ausarbeiten. Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, muss sich weiterhin isolieren. Ungeimpfte und nicht genesene Kontaktpersonen von Infizierten müssen weiterhin in Quarantäne gehen. Ebenfalls auf der Tagesordnung des Senats stand das Thema Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen. Dafür wurde nun eine Expertenkommission eingesetzt. Das Gremium soll Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen für die Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen prüfen. Vorsitzende der Expertenkommission ist die frühere Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin. Die Initiative hinter dem Volksentscheid darf drei Experten benennen. Wer das sein wird, muss noch entschieden werden. Die Kommission soll zunächst klären, ob eine Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen überhaupt verfassungsgemäß ist. Der Berliner Senat ist in dieser Frage gespalten. Während die SPD in weiten Teilen skeptisch auf die Vergesellschaftung schaut, sehen vor allem die Linken dafür die rechtliche Grundlage durch § 15 des Grundgesetzes ausreichend geschaffen. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte sich in einem aktuellen RBB-Interview erneut gegen die Vergesellschaftung ausgesprochen. Dadurch werde kein neuer Wohnraum geschaffen, sagte Giffey. Erst in einem zweiten Schritt soll die Kommission wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Fragen beleuchten. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Während der Senat Kosten von bis zu 30 Milliarden Euro erwartet, gehen die Enteignungsaktivisten von deutlich weniger aus. Die Linke fordert, dass eine Entschädigung der enteigneten Unternehmen unter Marktwert geschehen müsse, was juristisch allerdings fraglich ist. Der Abschlussbericht der Kommission soll in einem Jahr vorliegen.
Aus der Redaktion für Landespolitik war das Sebastian Schöbel. Und wie eben gehört, am Freitag fallen in Deutschland die meisten Corona-Regeln weg. In Spanien gilt nicht mal mehr Quarantäne. Das heißt, wer keine Symptome hat, der muss nicht mehr zu Hause bleiben. Wie sieht es mit der Quarantäne eigentlich bei uns aus? RBB 24 Inforadio-Reporter Stefan Oschwart hat sich mal umgehört.
Der Pieks macht den Unterschied auch bei der Quarantäne. Die Iberer haben eine Impfquote von über 92%. Infizierte ohne Symptome müssen deshalb in Spanien nicht mehr in Quarantäne. Zum Vergleich, dreimal geimpft sind in Deutschland gerade mal 59% der Bevölkerung. Impfmüdigkeit macht sich breit. Berlins Ärztekammerpräsident Peter Bobbert warnt deshalb:
Bezüglich der Quarantäneregelung sehe ich aktuell keinen Hinweis darauf, dass wir sie verändern sollten. Und den spanischen Weg halte ich hier für Deutschland für nicht zielführend.
Hierzulande gilt, wer positiv auf Corona getestet ist, muss für 10 Tage zu Hause bleiben. Freitesten ist erst nach einer Woche möglich. Gleiches gilt für Kontaktpersonen, wenn sie nicht geboostert sind oder genesen. Schüler und Kinder können schon nach 5 Tagen mit negativem Test die Quarantäne verkürzen. Ein wichtiger Parameter ist der sogenannte CT-Wert, der die Viruslast misst, kurz wie ansteckend man noch ist. Der aktuelle Grenzwert von 30 ist gut, sagt Bobbert.
Tatsächlich können wir uns ganz gut danach richten. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, gerade Menschen, die eine Covid-19-Infektion hatten, gegebenenfalls im PCR-Test noch positiv sind, aber mit einer sehr, sehr geringen Viruslast, hierbei dann schon auch wieder aus der Quarantäne, aus der Isolation zu entlassen, weil die Gefahr einer Ansteckung bei den Menschen sehr, sehr, sehr gering ist.
Gut eine Viertelmillion Menschen infizieren sich derzeit pro Tag mit der Omikron-Variante des Virus, so das Robert-Koch-Institut. Noch nie waren die Krankenstände so hoch wie in dieser Welle, ermittelte die Barmer Ersatzkasse, doppelt so hoch wie in früheren Spitzen. Besonders betroffen sind Brandenburg und Berlin. Burkhard Ruppert, Berliner Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, rät:
Infizierte sollten zu Hause bleiben. Keiner weiß, wie jemand gestrickt ist, also ob er schwer erkrankt, weniger schwer erkrankt. Infizierte sollten unbedingt zu Hause bleiben, gerade auch unter dem Blickwinkel, dass man halt eben nicht weiß, was auch zum Beispiel Long-Covid dann am Ende bedeutet für diese Menschen. Die müssen ja gar nicht so schwer akut erkranken. Es reicht ja schon, wenn die dann Monate später dann nochmal ein zweites Mal erkranken und dann vielleicht unter Umständen recht schwer und sehr, sehr lange.
Das sagt der Berliner Arzt Burkhard Ruppert im Beitrag von Stefan Oschwart. Das Berliner Register ist eine Dokumentationsstelle, die rechte, rassistische und antisemitische Vorfälle aus dem Alltag dokumentiert. Das Ziel, die Gesellschaft soll aufgerüttelt werden und es sollen Strategien angestoßen werden. Zum Abschluss der Internationalen Wochen gegen Rassismus hat die Organisation jetzt Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. RBB 24 Inforadio-Reporterin Siegfried Hoff fasst zusammen.
Die Zahlen sind verstörend. Für das Jahr 2021 wurden knapp 1000 rassistische und antisemitische Vorfälle mehr gemeldet als im Jahr 2020. Insgesamt waren es in Berlin 4841. Das sind 13 pro Tag. Die Daten bezieht das Berliner Register von der Polizei, aus einem Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungs- und Dokumentationsstellen und von Bürgerinnen und Bürgern. Kathi Becker von der Koordinierungsstelle Berliner Register.
In unseren Zahlen dominiert Rassismus tatsächlich die Motive, und zwar über Jahre hinweg. Und Antisemitismus ist auch schon immer das zweitstärkste Motiv. Ich denke, es braucht eine starke, solidarische Zivilgesellschaft, um solche Lagebilder zu erstellen. Aber wir tun das ja, um uns gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu stellen und das gemeinsam zu machen als großes Netzwerk und auch als Gesellschaft zusammen.
Die Vorfälle von Gewalt, Bedrohung und Diskriminierung gegen schwarze Menschen ziehen sich durch sämtliche Lebensbereiche, wie der im Herbst 2021 veröffentlichte Afrozensus belegt. Die Rassismuserfahrungen reichen von Racial Profiling, also Kontrollen oder Gewalt durch Polizisten aufgrund von Hautfarbe und Zuschreibung, bis zum Gesundheitsbereich und Erfahrungen mit therapeutischen Stellen, an die sich Betroffene häufig vergeblich wenden. Mona Eikens von der Antidiskriminierungsstelle Each One Teach One, kurz IOTO, fordert den Ausbau diskriminierungssensibler Beratungsstellen sowie ein deutschlandweites Monitoring zu antischwarzem Rassismus.
Also es ist wichtig, diese Erfahrung spezifisch zu verstehen und rassismuskritische Expertisen zu entwickeln, insgesamt, aber auch spezifisch, jetzt weil wir auch über psychotherapeutische Begleitung sprechen, Rassismus als Wirkfaktor auf die Gesundheit zu verstehen.
Auch im Bereich Antisemitismus sind die Zahlen für 2021 stark gestiegen. Das hängt zum Teil mit der anhaltenden Corona-Pandemie zusammen, etwa wenn Menschen aus der Querdenkerszene Symbole wie den Davidstern mit der Aufschrift ungeimpft tragen. Im Wahljahr 2021 warben zudem rechte Parteien vermehrt mit antisemitischen Parolen. Im Bildungsbereich ziehe sich der Antisemitismus quer durch alle Schulformen, so Julia Kopp von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, kurz RIAS. Die Dunkelziffer sei allerdings hoch, denn eine systematische Dokumentation fehlt.
Was wir dabei aber schon auch sehen und wahrnehmen, dass auch in dem Bereich es ein systemisches und ein strukturelles Problem gibt. Also es kommt immer ganz stark darauf an, wie Einzelpersonen darauf reagieren. Und das ist leider völlig unterschiedlich.
Das Gleiche gilt für Rassismus an Schulen. Mona Eikens von EATO fordert deshalb die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen an den Bildungseinrichtungen.
Ein anderes Thema. Zurzeit sind Semesterferien und da sind viele Unis und Fachhochschulen leer. Doch wegen Corona war das in den vergangenen 2 Jahren oft ähnlich. Studenten blieben zu Hause und die Vorlesungen, die gab es nur online. Wie aber soll das jetzt weitergehen, wo ja die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen? Das war Thema der Hochschulrektorenkonferenz in Potsdam und von dort berichtet Amelie Ernst.
Studiengänge nur noch digital? Für Peter-André Alt, den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, ist das im Moment keine Option, auch wenn digitale und hybride Vorlesungen inzwischen vielerorts gut funktionierten.
Es gibt sicherlich vielfach bei den Studierenden die Forderung oder mindestens Erwartung, alle Veranstaltungen mögen alternativ in Präsenz oder online sein, also als Hybridveranstaltung. Das können wir aus technischen Gründen nicht anbieten. Ich glaube aber auch aus den sozialen Gründen sollten wir diese Definition Normalzustand ist die Präsenzlehre erhalten.
Studierendenvertreterin Uta Lemke ist von der Hochschule Zittau-Görlitz nach Potsdam gereist. Sie wünscht sich von den Rektorinnen und Rektoren ein noch klareres Bekenntnis zur Lehre vor Ort in den Hörsälen.
Wo ich mich dann wirklich frage, aber ist das nicht klar, dass Präsenzvorlesungen erstmal besser sind? Ne? Wie kann man sagen, dass Online-Lehre gleichwertig ist? Alles, was wir getan haben, ist irgendwie versuchen, die Präsenz zu emulieren. Und natürlich gibt es dann gerade im Master, sehe ich ja bei mir selber, ich studiere auch im Master, gibt es natürlich auch Vorteile. Man kann ein bisschen länger im Bett bleiben, sage ich jetzt mal ganz stumpf. Aber die Essenz der Hochschule ist doch das soziale Miteinander und gemeinsam das Studium meistern und nicht da alleine vor einem Rechner zu sitzen.
Das sei selbst Informatikstudierenden wie ihr klar, so Lemke. Andererseits müsse sich aber auch die Lehre verändern, ähnlich wie sich die Arbeitswelt verändere, meint Jutta Abulawi. Sie unterrichtet in Hamburg in den Studiengängen Fahrzeugbau und Flugzeugbau, inzwischen überwiegend hybrid.
Auf meinem Laptop ist die Kamera an, die ist aber gar nicht so wichtig. Ich teile den Bildschirm, das PowerPoint sehen meine Studierenden, teilweise haben die im Hörsaal auch Zoom an, weil sie sagen, dann habe ich es dichter und vielleicht haben die ein Tablet, dann können sie gleich Notizen machen. Und das Entscheidende ist, das Mikro ist an und das ist alles, was es braucht.
Auch die Lernergebnisse hätten sich in den Corona-Monaten, als sie ausschließlich digital unterrichtet habe, nicht verschlechtert, so Abulawi. Allerdings seien für das gute Lernen feste Strukturen und Zeiten wichtig, egal ob digital oder in Präsenz. Das bestätigt auch Masterstudentin Uta Lemke.
Uns geht's halt darum, ja, dass da einfach mit Begeisterung auch gelehrt wird, dass halt irgendwie eine Vorlesung gemacht wird und nicht irgendwie hier, ich stelle euch hier ein paar Videos hin und ihr kriegt das schon irgendwie hin, sondern dass da wirklich irgendwie mitgedacht wird und vor allen Dingen auch gefragt wird, was wollen die Studierenden denn?
Um künftig sowohl gute hybride Angebote als auch solche in Präsenz machen zu können, müssten sich allerdings auch die Hochschulen verändern, meint Potsdams Uni-Präsident Oliver Günther, strukturell und auch baulich.
Ich denke, der Hörsaal ist noch nicht tot, aber wir werden nicht mehr so viele große Hörsäle brauchen und stattdessen mehr Räume für Gruppenarbeit. Und dass der Hochschulbau so langsam vorankommt, ist da ein echtes Problem.
Das sagt Potsdams Uni-Präsident Günther im Beitrag von Amelie Ernst. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.